Ja, wie war deine Woche? Ganz egal, ob du am Gemeindewochenende mit dabei warst, letztes Wochenende oder nicht. Was hast du erlebt? Wie erging es dir? Man ist ja sehr unterschiedlich. Manche erleben es wie Brigitte, wenn sie an einem großen Fest waren. Die Vorfreude ist groß und dann findet dieses Fest statt. Ja, und danach kommt die große Leere, kommen die Herausforderungen. Andere erleben es gerade umgekehrt. Sie zehren noch Tage, vielleicht wochenlang von diesem Moment und fliegen richtig gehend. Einfach diese Gefühle, diese Gedanken, das ist alles noch so präsent. Ich weiß nicht, wie du es erlebt hast nach dem Gemeindewochenende. Brigitte hat uns ja schon ein bisschen mit hineingenommen, was wir gemacht haben. Wir haben uns mit unseren Scherben, mit unserer eigenen Wirklichkeit auseinandergesetzt. Realität ist, in unserem Leben erleben wir Verletzungen, wir erleben Brüche, wir erleben schwierige Situationen und wir können unterschiedlich damit umgehen. Die Realität ist einfach, diese Scherben bleiben oft in unserem Leben liegen und wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen, dann kommen sie irgendwann wieder hoch. Diese Scherben haben auch spitze Kanten. Das heißt, die Verletzungen, die können immer mal wieder aufbrechen, können immer mal wieder aufgeritzt werden von diesen Scherben. Mein Lehrer, mein Seelsorgelehrer auf Krishona hat immer wieder gesagt, wenn du dich mit deiner eigenen Wirklichkeit konfrontieren willst, dann bete ruhig dieses Gebet, Herr, zeig mir meine Wirklichkeit. Aber vergiss nie, den zweiten Teil auch zu beten. Gott, zeige mir deine Wirklichkeit. Zeige mir, wer du bist. Weil wir nämlich oft unsere Wirklichkeit kaum aushalten, wenn wir in die Abgründe unserer eigenen Seele schauen und sehen, was da eigentlich alles noch vorhanden ist. Und darum haben wir uns am letzten Sonntag dann auch an diesen Tisch gesetzt, an den Tisch des Herrn. Ich glaube, das ist der Ort, wo uns das am stärksten bewusst wird, wie Gott ist. Ja, und dann kam ja der Moment, wo wir auch wieder aufgestanden sind, uns wieder zurückgesetzt haben an unsere Plätze, nachher dann nach Hause gegangen sind. Wie war deine Woche danach? Vielleicht, ich habe keine Gespräche geführt, ich weiß es nicht, wie es euch ergangen ist, ich kann nur von mir sprechen. Ich hatte eine eher schwierige Woche. Am Montag hat das noch so ein bisschen nachgeklungen in mir, aber ich war ganz schnell mit der Realität dieser Woche konfrontiert, mit vielen verschiedenen Herausforderungen, mit vielen Terminen auch mit meiner Kraftlosigkeit, auch mit meinen Grenzen und ich habe gemerkt, dieser Moment da am Tisch, der reicht nicht. Es muss weitergehen. Ich brauche diese Momente immer wieder neu. Und ich glaube, die Realität ist ganz oft so, dass wir solche stärkenden, ermutigenden Momente erleben und nachher ist die Frage, was geschieht danach? Heute ist Palmsonntag. Viele von euch kennen die Situation daran, oder was damals geschah, woran wir uns an Palmsonntag erinnern. Wir erinnern uns daran, dass Jesus so richtig gefeiert wurde als König. Das ganze Volk hat ihm zugejubelt und viele hatten große Erwartungen an diesen Moment. Wir wissen auch, was danach kam. Karfreitag. Der Tiefpunkt für alle Freunde von Jesus. Der Moment, wo sie gemerkt haben, das, was da an dem Tag, bei uns ist es jetzt ein Sonntag, aber damals war es vermutlich kein Sonntag, das, was da an dem Tag geschehen ist, das war großartig, das war wunderbar. Aber was ist jetzt in meinem Alltag drin, wenn manches ganz anders läuft? Und die Frage, die mich dann angefangen hat zu beschäftigen in dieser Woche ist, wie können wir an diesem Tisch bleiben? Wie können wir an diesem Tisch sein, auch wenn kein Gemeindewochenende stattfindet? Wie können wir an diesem Tisch sein, auch wenn wir ganz alleine in unserem Alltag drin sind, an der Arbeitsstelle und am Kämpfen sind, wo es vielleicht nicht so rund läuft? Das war die Frage, die mich beschäftigt hat, übrigens auch Mephibosheth. Seine Geschichte haben wir uns ja ein bisschen angeschaut. Er, dieser gelähmte Junge aus der alten Königsfamilie, der vom neuen König wieder zu Königsehren zurückgeführt wurde, der an den Königstisch eingeladen wurde, den finden wir ein bisschen später an einem ganz anderen Ort. Der ist auch nicht an diesem Tisch geblieben. Wenn wir seine Geschichte genauer anschauen, sehen wir, dass der Diener Ziba ihn verraten hat, ihn hintergangen hat, weil die Situation kurz nach diesem Moment, als der Mephibosheth an dem Tisch saß, sich total verändert hat. David, der König, der damalige König, der sah sich plötzlich in seiner Königswürde angegriffen, weil sein eigener Sohn gegen ihn aufstand und einen Aufstand aufgezettelt hat. Und er musste fliehen. Und er hätte die Erwartung gehabt, David, dass dieser Mephibosheth mit ihm zusammen flieht. Aber für einen gelähmten Mann, der auf Hilfe angewiesen ist, ist das ein schwieriges Unterfangen. Und was ist geschehen? Der ihm hätte helfen müssen, Ziba, der hatte einen ganz anderen Plan. Er ist zum König, hat ihm gesagt, der Mephibosheth, der erwartet jetzt, dass das Königshaus wieder zurückkommt in seine Familie. Er wollte gar nicht mitkommen und ich bin hier, um dir zu dienen. Und David hat all das, was er vorher dem Mephibosheth zugesprochen hat, diesem Diener gegeben. Er hat Mephibosheth alles genommen. Mephibosheth hat sich kurz darauf an einem ganz anderen Ort wiedergefunden. Das war auch seine Realität. Dabei hätte er sagen können, hey, du hast einen Bund geschlossen mit meinem Vater. Auf diesen Bund berufe ich mich. Auf diesen Bund stehe ich. Erinnere dich wieder daran. Aber ein anderer kam, dieser Ziba, und der hat geraubt, der hat verleumdet, der hat verklagt. Ein Bild für das, was wir oft in unserem Alltag erleben, wenn sich der Feind Gottes aufmacht. Gott ist nie derjenige, der seinen Bund vergisst. Aber wir sind diejenigen, die vergessen, was uns in diesem Bund eigentlich zusteht. Und genau das ist geschehen in der Situation. Und ich glaube, ganz oft erleben wir das auch. Und darum diese Frage, wie können wir an diesem Tisch bleiben? Wie können wir das, was wir als Wahrheit erkannt haben, diesen Bund, wie können wir in diesem Bund leben? Und ihr merkt, eigentlich wäre heute, und ihr habt es vielleicht auch gesehen, diejenigen, die das Gottesdienstprogramm studiert haben, heute wäre ein ganz anderer Text dran. Ich habe mir aber erlaubt, hier einen Sprung zu machen ins letzte Kapitel der Offenbarung, weil ich glaube, einerseits haben wir das nötige Rüstzeug, um uns die fehlenden drei Kapitel selber zu erarbeiten bezüglich Offenbarung. Rolf hat auch schon einiges gesagt, dass uns das dabei hilft. Und wenn jemand trotzdem froh ist, darf er sich bei mir melden. Ich stelle ihm gerne die Notizen für diese drei Kapitel zur Verfügung. Aber in Offenbarung 22... glaube ich, ist der Schlüssel genau dafür, wie wir an diesem Tisch bleiben können, wie wir an dieser Quelle des frischen Wassers bleiben können, wie wir leben können aus der Frische. In Offenbarung 22 gibt es nämlich diesen Vers. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die Offenbarung, das Buch der Offenbarung schließt mit diesem Ruf ab und einer Einladung zu kommen. Die Frage ist, woher kommt dieser Ruf? Wo ist der Ursprung? Und wer ruft oder wer soll hier rufen? Und warum? Und ich möchte das mit uns heute Morgen etwas genauer anschauen. Woher kommt dieser Ruf? Einerseits hat er mit dieser Botschaft aus der Offenbarung zu tun. In diesem Kapitel 22 lesen wir nämlich nochmals all das, was gesagt wurde, all das, was hier verkündet wurde, ist wahr und gewiss. Es wird uns auch gesagt, woher diese Botschaft kommt. Sie kommt von Gott selber. Es wird uns gesagt, dass es viele Zeugen gibt für diesen Ruf. Gott nennt sich selber als Zeugen. Aber er nennt auch Engel, er nennt das Lamm Jesus als Zeugen. Und er nennt letztlich auch Johannes, der diese ganze Botschaft verkündet hat, als Zeugen. Also es ist nicht irgendwie eine Botschaft, die im luftleeren Raum steht, sondern es ist eine Botschaft, die einen Ursprung hat bei Gott und die immer und immer wieder bezeugt wird. Und es ist Jesu eigener Ruf, der hier ertönt. Diesen Ruf kennen wir nämlich bereits. Wir lesen ihn in Johannes 4, Vers 10. Die Situation ist folgende, viele von euch kennen diese Geschichte. Jesus begegnet der Frau am Jakobsbrunnen in der Mittagszeit. Es ist heiß, Jesus hat selber einen langen Weg zurückgelegt. Es ist niemand dort außer dieser Frau, die auch um die gleiche Zeit an diesen Brunnen kommt. Und dann kommen die beiden ins Gespräch. Und zuerst bittet Jesus diese Frau um Wasser. Und dann sagt er zu ihr, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die bittet, die ihn bittet. Und er würde dir lebendiges Wasser geben. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihn in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Wenn ich das Wort Quelle höre, dann habe ich immer ein Bild vor Augen. Das habe ich euch mitgebracht. Das ist diese Wasserlandschaft. Die nennt sich Vrelo Bosne. Das ist die Quelle der Bosna. Es ist ein großer Park, einige Quadratkilometer groß, ganz in der Nähe von dem Ort, wo wir gelebt haben in Bosnien. Und bei meinem allerersten Besuch war ich hier an diesem Ort, in diesem Park. Und dieser Ort hat mich fasziniert. Selbst in der Sommerhitze ist er erfrischend kühl. Und hier in Sarajevo wird es bis zu 40 Grad. Also es ist heiß, aber hier ist es immer angenehm frisch und kühl. Und es gibt einen besonderen Ort in diesem ganzen Park, das ist hier. Hier entspringt die Quelle. Das ist dieser Ort, wo das Wasser rauskommt. Und als ich das erste Mal an dieser Quelle war, das war 1998, habe ich genau das gemacht, was diese Menschen hier auch machen. Ich habe meine Wasserflasche genommen, habe die da reingehalten und habe von diesem Wasser getrunken. Erfrischend, richtig kühl. Das hat gut getan. Dieser Ort wurde für mich und ist für mich immer wieder eine Predigt. Ich habe nicht gezählt, wie oft ich in diesem Park war. Wir haben schließlich am Schluss nur ein paar Kilometer hier weg gewohnt, 3,5 Kilometer. Wir konnten gut zu Fuß hingehen. Und er wurde mir immer wieder zur Predigt, dieser Ort. Jesu Ruf war immer wieder, komm, komm zu mir. Und ich glaube, dieser Ruf, der steht ganz am Anfang, dort, wo Jesus einem Menschen begegnet und ruft, komm zu mir. Ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. Lass dich auf mich ein. Du kannst deinen Lebensdurst versuchen zu stillen, wo auch immer du willst. Du wirst immer wieder durstig werden. Komm zu mir, lerne mich kennen, lass dich auf mich ein, komm. Das ist dieser Ruf, der ganz am Anfang steht. Ich glaube aber auch, dass es ein Ruf ist, der uns immer wieder in unserem Alltag abholen will. Und ich habe das genau so erlebt diese Woche. In meiner Müdigkeit, in dem vielen, das da hätte sein sollen in dieser Woche, habe ich irgendwann mal an einem Morgen eine Stelle gesucht in der Bibel und bin über eine ganz andere Stelle drüber gestolpert, weil ich am falschen Ort gelesen habe. Und zwar bin ich über die Geschichte von Maria und Martha gestolpert, wo Martha sich da müht, auch sie hat Gäste eingeladen, sie hat auch gerufen, kommt, und dann hat sie sich in die Arbeit gestürzt. Es waren ja schließlich auch 15 oder 20 Menschen sicher, die da bewirtet werden wollten. Und was tut ihre gute, liebe Schwester? Sie setzt sich zu Jesu Füßen. Und Martha geht zu Jesus und sagt, Herr, das ist doch ungerecht. Ich mühe mich hier ab, ich krampfe mich hier ab und meine Schwester, die sitzt einfach zu deinen Füßen. Und Jesus sagt ihr, sie hat das Richtige gewählt. Was kümmerst du dich um Kleinigkeiten? Sie ist dort, wo sie hingehört. Und soll ich derjenige sein, der es ihr nimmt? Mich hat das Fadengrad getroffen. Ich habe gemerkt, dass mich Jesus einlädt und sagt, Milena, du hast dich verloren in den Kleinigkeiten. Du siehst das große Bild nicht mehr. Komm zu mir. Setz dich zu meinen Füßen. Und ich habe als nächstes, statt mich an den Computer zu setzen, zu Jesu Füßen gesetzt. Ans Klavier. Und habe mich bewusst am Tisch Jesu von ihm sättigen lassen, indem dass ich ihn angeschaut habe. Und das hat etwas verändert in mir drin. Und ich habe die Tendenz, je mehr Arbeit ich habe, desto früher fange ich an. Desto mehr knie ich mich rein. Und an dem Morgen habe ich eine Entscheidung getroffen. Nein, nicht meine Kraft, sondern deine Kraft, Jesus. Ich will an deinen Tisch. Und in meinem Herzen hat sich etwas verändert. Eine ganz andere Alltagssituation war mitten im Nachmittag, mitten im Alltag drin, so wie wir das ja auch alle kennen. Ist Noah von einem Geburtstagsfest nach Hause gekommen, eigentlich voller Freude, aber gleichzeitig auch weinend. Er hat nämlich ein Cola-Fröschli verschluckt. Kennt die Dinger, oder? Und zwar nicht am Schluss, sondern ganz am Anfang. Und die ist ihm stecken geblieben in der Speiseröhre. Und da ging sie nicht mehr zurück und nicht mehr runter. Sie ist einfach festgehangen. Und das hat so geschmerzt, dass er geheult hat. Jede Bewegung hat ihm wehgetan. Ich habe mir überlegt, was macht man? Was macht man bei einem Cola-Fröschchen, das da in der Speiseröhre steckt? Ich habe Google gefragt. Google hat mich getröstet und gesagt, es vergeht dann in ein paar Stunden. Aber Noah weint, oder? Er ist da vor mir. Und ist nicht ein wirklich großer Trost, wenn ich ihm sage, ja, in ein paar Stunden ist es dann wieder gut. Und auch draufschlagen hat nicht wirklich genutzt, oder? Das wäre ja so der Impuls. Da habe ich zu Noah gesagt, weißt du was? Ich kenne nichts anderes als zu beten. Und ich habe ihm die Hand vorne hier auf die Brust gelegt, habe nur Jesu Name ausgesprochen und er hat gehustet und das war durch. Es war einfach durch. Ich habe dann nachher nochmals nachgefragt, wo ist jetzt das Gockifröschli? Spürst du es noch? Es war nicht mehr da. Es ist durchgerutscht. Und ich habe gemerkt, genau das sind die Momente in meinem Alltag, wo ich an Gottes Tisch sein möchte. Es ist ein Alltagsruf. Und ich habe Sehnsucht danach. Ich habe in dieser Woche diesen Durst so richtig gespürt. Und wir spüren ihn, glaube ich, nicht immer, diesen Durst. Aber ich habe diesen Durst gespürt nach dieser Stärke von Gottes Gegenwart. Und ich habe gemerkt im Vorbereiten, ja, ich sehne mich so danach, dass wir Menschen sind, die nicht manchmal hier an diesem Tisch sitzen. Mir ist ein Bild in den Sinn gekommen oder vielleicht hat es mir auch Gott geschenkt. Ich habe es hier aufgezeichnet oder hier diese beiden Bilder einander gegenübergestellt. Links steht eine Regentonne. Die Regentonne, die füllt sich mit Frischwasser, mit Regenwasser. Aber wir wissen alle, was mit diesem Regenwasser geschieht, wenn es länger einfach steht. Es wird brackig, es wird grün, es fängt an zu stinken unter Umständen. Das ist gutes Wasser für die Pflanzen und mag gut sein für den Garten. Aber bis man von diesem Wasser trinkt, da muss man wirklich sehr durstig sein. Und da muss man in einer großen Notsituation sein, dass man kein anderes Wasser zur Verfügung hat. Wir wollen doch an diese Quelle. Wenn du die Wahl hast zwischen Regentonne oder Quelle, ich glaube, jeder würde die Quelle wählen. Aber ich glaube, dass wir ganz oft an dieser Regentonne stehen. Davon leben, was wir am Gemeindewochenende erlebt haben. Oder vielleicht vor 2 Wochen oder vor 2 Jahren. Das ist Regentonnenwasser. Gott möchte uns aber immer wieder Frischwasser schenken, Quellwasser. Und eine Quelle, die gibt jeden Tag Wasser. Und nicht nur einmal am Tag. Also wenn du an die Quelle kommst, musst du nicht den richtigen Zeitpunkt erwischen. Die fließt jetzt und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt und immer. Die Quelle, die fließt. Ich wünsche mir, dass wir lernen, uns auf das zu stellen, was uns Gott verheißt. Wenn wir hier nämlich nochmals zurückgehen zu Johannes 4, dann spricht Jesus in Superlativen. Also da gibt es keine Steigerung mehr. Er spricht von Vollkommenheit. Ich habe es hier nochmals rot gekennzeichnet. Der wird niemals mehr Durst haben. Niemals mehr. Es ist eine nie versiegende Quelle, die unaufhörlich Wasser bringt. Und ich weiß nicht, wie ihr gelehrt worden seid. Ich bin so gelehrt worden, in meiner Gottesbeziehung, in der Beziehung zu Gott, da ist ganz vieles Entscheidungssache. Du musst dich entscheiden, egal ob du es fühlst oder erlebst, du musst dich einfach da drauf stellen. Und ja, ich glaube, das stimmt. Aber ich glaube, das stimmt nur zum Teil. Ich glaube, wir müssen uns in der Art und Weise dafür entscheiden und da auf diese Basis stellen, indem wir genau so zu Gott kommen und sagen, und du hast es versprochen. Dein Wasser wird nicht versiegen und du hast versprochen, dass ich keinen Durst habe. Und ich glaube, wir sind ganz oft schnell oder ganz oft an dem Punkt, dass wir uns mehr auf unsere Erfahrung stützen und nicht auf Gottes Wort. Dass wir sagen, ja gut, ich erlebe es halt jetzt nicht, das ändert nichts daran, dass Gott da ist, das ist auch gut so. Aber ich muss es ja jetzt nicht spüren. Ich glaube, Gott möchte uns in eine Schule nehmen und sagen, stell dich auf das, was ich dir verheißen habe. Nimm das in Anspruch. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir uns immer wieder auf ihn einlassen. Ja, gerade in den Situationen, wo wir es vielleicht gar nicht so spüren, dass wir es brauchen. Auch in den Situationen, wo wir vielleicht den Eindruck haben, ich schaffe es sogar aus eigener Kraft. Und erst recht in den Situationen, wo wir herausgefordert sind. Und ich merke, für mich ist ein Schlüssel, dass ich solche Stellen immer wieder ausspreche. Oder die Stelle von Maria und sage, ja Herr, ich setze mich jetzt zu deinen Füßen und ich weiß, du bist da und ich weiß, du hast alles, was ich brauche und ich glaube, dass du mich jetzt füllst. Ich will an deinem Tisch bleiben. Und Jesus gibt auch einen Hinweis, was dieses Wasser in uns ist oder wer. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Das ist wieder diese Einladung von Jesus an einer anderen Stelle. Wer an mich glaubt, aus dessen Innern werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser, hier kommt die Antwort, meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubt. Und weil dieser Geist in jedem von uns lebt und weil dieser Geist in jedem, der an Jesus glaubt, lebt, so muss ich es sagen, und weil dieser Geist da ist, wenn du dein Leben mit Jesus lebst, darum ist dieses niemals und unaufhörlich Realität. Aber wir müssen an dieser Quelle angeschlossen sein. Es ist hier ein Fluss beschrieben, der durch uns durchfließt. Und das möchte ich glauben und darauf möchte ich mich stellen, dass der Heilige Geist das in mir freisetzen will. Auch dort, wo ich mich nicht so fühle. Aber dort wird es konkret, dort wird es Realität. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Durst wieder spüren in unseren Herzen. Dass wir uns ausstrecken nach diesem Wasser. Dass wir es suchen und nicht aus eigenen Kräften kämpfen. Wir haben nämlich diese Stelle hier auch. Ich glaube, dass wir hier auch ganz oft herausgefordert sind. Dort, wo wir diesen Durst spüren, dort fangen wir an, unsere eigenen Brunnen zu graben. Versuchen es aus eigener Kraft, eben Google. Google zuerst. Es ist nicht immer Google. Sind auch andere Dinge. Ich möchte schließen mit einem Beispiel hier und hier geht es auch nicht um das, was wir als effektive Sünde vielleicht als falsch wahrnehmen, obwohl das letztlich dann eben zur Sünde wird, weil wir nicht zur Quelle gehen, sondern an einen anderen Ort. Ich möchte mit einem Beispiel schließen, das mir vor kurzem eine Freundin erzählt hat. Sie haben Verschiedenes erlebt und sind kräftemäßig auch recht an ihre Grenzen gekommen. Und sie haben mir dann erzählt, weißt du, es gab Tage, an denen bin ich aufgestanden am Morgen und dachte, oh, heute habe ich keine Zeit für den Mittagsschlaf. Dieser Tag, der wird nicht gelingen. Und ich war schon K.O. und erledigt beim Aufstehen. Allein beim Gedanken daran, dass ich heute keinen Mittagsschlaf machen kann. Dieser Mittagsschlaf wurde für mich richtig heilig. Und dann sagt sie, gab es einen Moment, ich habe mich hingelegt, ich konnte dann nicht einschlafen, plötzlich war ich hellwach und ich hatte den Eindruck, Gott spricht zu mir. Es war ein Gedanke in mir drin. Aber Gott hat mich angesprochen und gefragt, hey, worauf verlässt du dich? Dieser Mittagsschlaf ist dir heilig geworden. Ich möchte dir heilig sein und ich bin deine Kraft und deine Stärke. Komm zu mir, komm an die Quelle und erwarte von mir, dass ich dich erquicke, dass ich dir die Kraft gebe, die du nötig hast. Und sie hat dann eine Entscheidung getroffen und hat gesagt, und ich habe es ausprobiert und habe gesagt, jetzt streiche ich den Mittagsschlaf. Aber ich stehe auf am Morgen mit diesem Gebet, Herr, du bist meine Quelle, du bist meine Kraft. Und ich sage nicht, dass der Mittagsschlaf falsch ist. Manchen von euch müsste man vielleicht sagen, hey, leg dich mal aufs Ohr und lass Gott machen. Das ist vielleicht auch wichtig. Es geht mir nicht um diesen Mittagsschlaf. Aber es geht mir darum, dass wir ganz oft nach Sünde suchen in unserem Leben und denken, Dinge, die Gott nicht gefallen. Aber manchmal sind es Alltagsdinge, auf die wir uns derart anfangen zu verlassen und gar nicht merken, dass sie uns zur Zisterne werden. Und mein Gebet ist, dass wir neu diesen Durst in uns spüren. Dass wir uns neu an Gottes Tisch setzen und dort bleiben. Es ist dieses Bild, wenn du dich bei Gott einsteckst in die Steckdose, dann wird die Lampe vielleicht nicht immer brennen. Aber der Punkt ist, dass du eingesteckt bleibst. Und das wünsche ich mir, dass wir an diesem Tisch bleiben. Ich möchte schließen mit einem anderen Vers aus der Offenbarung. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Du musst nichts leisten, du musst nichts tun. Einfach kommen. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben. Umsonst. Ich möchte beten und dann hören wir noch ein Musikstück und vielleicht ist es Zeit, dich einfach für Gott zu öffnen und zu fragen, Herr, wo sind meine Zisternen? Oder vielleicht ist es auch der Punkt, wo du sagst, Jesus, ich spüre diesen Durst. Ich habe irgendwie noch nicht herausgefunden, wie ich trinken kann von dir. Aber du sagst, dass du die Quelle bist, dann werde das jetzt auch für mich. Ich möchte beten. Ja, Jesus, und ich danke dir, dass du rufst, immer wieder neu. Und du rufst auch durch uns. Du rufst durch deinen Geist. Und ich danke dir, dass du nicht aufhörst zu rufen, dass du uns immer wieder einlädst. Ja, wir brauchen dich, Jesus. Ich glaube, damit fängt es an, dass wir das bekennen. Wir brauchen dich und wir wollen dich. Und wir nehmen dich beim Wort. Du bist der, der zur Quelle werden will durch deinen Geist in uns. Du bist der, der in uns lebt. Du bist da. Wir müssen nicht erst eine Quelle finden. Du bist da. Und wir beten dich an als das Leben und wir beten dich an als die Quelle. Und wir bitten darum, dass diese Quelle in uns freigesetzt wird. Dass wir an dieser Quelle lernen zu leben, unseren Durst bei dir stillen zu lassen. Und ich danke dir für all die Momente, wo wir diese Erfrischung, diese Erquickung erleben dürfen. Wo du dich offenbarst, schenk uns mehr davon. Amen.